Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Stellt euch mal vor, Deutschland, frühes 16. Jahrhundert. Die Luft flirrt förmlich von der Reformation, die Bauernaufstände, die Narben davon sind noch ganz frisch. Und genau dahin, nach Coburg, nehmen wir euch heute mit. Mitten rein in diese, ja, doch sehr unruhigen Zeiten.
Ja, hallo auch von mir.
Wir haben hier Auszüge aus einer Erzählung vor uns liegen. Und die zeichnen ein echt packendes Bild dieser Epoche. Eine Zeit, in der ja, Glaube, Machtkämpfe, Rache, das bestimmt das Leben. Und mittendrin eine Liebesgeschichte. Zingerer und Matthias. Die geraten halt voll ins Kreuzfeuer dieser gewaltigen historischen Kräfte.
Genau, und das ist unser Fokus heute. Wir schauen uns an, wie diese großen gesellschaftlichen Konflikte, diese Umwälzungen, wie die ganz konkret das Leben, das Schicksal einzelner Menschen formen. Wir folgen also den Spuren von Zingara und Matthias. Ihr Leben ist, das zeigen die Quellen deutlich, untrennbar mit den Ereignissen ihrer Zeit verwoben. Ja, legen wir los, würde ich sagen.
Okay, wir starten auf der Feste Coburg. Diese imposante Festung hoch über der Stadt. Da sind die Nachwehen des Bauernkriegs noch, ja, brutal präsent. Hier lebt Zingara, eine junge Frau. Und sie muss mit ansehen, wie aufständische Bauern hingerichtet werden. Das ist schon ein finsteres Vorzeichen. Die Quellen beschreiben das ja auch sehr drastisch. Sie erlebt diese Grausamkeit hautnah mit. Zum Beispiel, wie ein Bauer, Jörg Preil hieß der, aus Eisfeld, wie der auf qualvolle Weise stirbt. Kopf im Sack, zitternd auf dem Schemel, bevor er gestoßen wird. Solche Bilder, die brennen sich natürlich ein.
Absolut.
Und hier, genau hier, trifft sie dann auch auf Matthias.
Ah ja.
Offiziell ist er Schuhmacherlehrling bei Meister Otto. Aber er hat eine Vergangenheit, die er, naja, verbirgt. 6 Jahre war er in einem Benediktinerkloster in Bourges, Marienberg. Ein Orden, der stand damals für Bildung, klar, aber auch für echt strenge Regeln.
Ein Klosterleben, das war ja kein Zuckerschlecken.
Nee, überhaupt nicht. Er war eigentlich auf dem Weg zum Priester, aber dann kamen die Zweifel am Glauben. Die hätten ihn fast das Leben gekostet. Seine Flucht aus dem Kloster, die gelang auch nur durch einen, ja, Zufall quasi. Ein Angriff aufständischer Bauern unter Michael Geisenweier.
Interessant. Also schon da Berührungspunkte mit den Aufständen.
Genau. Und ja, zwischen diesen beiden, Zingara und Matthias, da funkt es sofort.
Und das ist ja fast ein kleines Wunder, oder? Angesichts dieser brutalen Realität, die du gerade geschildert hast.
Stimmt.
Diese Hinrichtungen, die sind ja mehr als nur Strafen. Die Quellen machen das sehr deutlich. Das ist eine Machtdemonstration der Obrigkeit. Nach den Bauernaufständen, angeführt von Leuten wie Thomas Münzer. Münzer war ja dieser radikale Prediger der Reformationszeit, ging weit über Luthers religiöse Reform hinaus, forderte auch soziale Umwälzung.
Ja, der Name fällt immer wieder in dem Kontext.
Denk nur an die Schlacht bei Frankenhausen, Münzers Gefangennahme, Folter, Hinrichtung. Luther selbst hat ja zur Niederschlagung aufgerufen. Diese ganze Atmosphäre von Gewalt, von Rache, auch von tiefen religiösen Gräben, die da herrscht, das bildet den Nährboden für das, was dann kommt, für die Tragödie.
Ja, und genau in dieser aufgeladenen Stimmung finden Zingara und Matthias zueinander. Es ist eine ganz zarte, fast heimliche Liebe. Sie treffen sich, gehen spazieren. Matthias, der hat im Kloster ja auch Musik gelernt, er spielt für sie auf seiner Flöte.
Ah, die Flöte. Die wird ja noch wichtig.
Die wird noch sehr wichtig. Die hat er übrigens mal auf dem Markt von einem gewissen Amadeus gekauft, so nebenbei. Er schreibt ihr auch Gedichte. Etwas unbeholfen vielleicht, aber von Herzen. Es ist eine ganz einfache menschliche Verbindung, die da entsteht.
Ja, aber?
Aber diese junge Liebe existiert ja nicht im luftleeren Raum. Und genau da wird's dann komplex.
Ja, genau das wollte ich sagen. Sie steht halt im völligen Kontrast zur Härte ihrer Zeit.
Absolut. Da ist zum einen die strenge soziale Hierarchie. Zingara, sie dient der adligen Veronika.
Und Veronika selbst hat ja auch eine, sagen wir, komplizierte Stellung. Als uneheliche Tochter des verstorbenen Kurfürsten Friedrich des Weisen mit einer bürgerlichen.
Stimmt, diese Standesunterschiede, die sind überall spürbar. Und dann ist da natürlich diese allgegenwärtige Gewalt.
Und diese Gewalt, die bekommt bald ein Gesicht, das uns die Quellen vorstellen. Fritz von Jessen.
Ah ja, Fritz.
Ein adliger, passionierter Jäger. Und die Erzählung deutet an, vielleicht ebenfalls ein unehrlicher Sohn von Kurfürst Friedrich. Also möglicherweise Veronikas Halbbruder. Seine Geschichte ist von Anfang an, ja, von Tragik durchzogen und wird bald von Rache bestimmt sein. Seine Wege kreuzen sich dann auf fatale Weise mit denen von Zingara und Matthias.
Ja, Fritz muss was Furchtbares durchmachen. Eine persönliche Katastrophe. Seine Geliebte Elisabeth, die ist schwanger und befindet sich auf Schloss Untersimau. Und dieses Schloss wird überfallen. Von versprengten Bauerntrupps, angeführt von Andreas Barthe, einem Anhänger des hingerichteten Thomas Münzer.
Wieder diese Verbindung zu Münzer.
Genau. Es wird gemordet, geplündert. Elisabeth wird brutal umgebracht. Fritz versucht noch, sie zu retten, kommt aber zu spät. Er findet sie tot im Badezimmer, nachdem er selbst noch einige Angreifer verfolgt und, ja, getötet hat.
Und dieser Überfall ist eben keine isolierte Tat. Das zeigen uns die Quellen auch. Obwohl der große Bauernkrieg offiziell vorbei ist, gibt es weiter Widerstand. Versprengte Gruppen kämpfen weiter, zünden Klöster an. Aus Rache, aus Verzweiflung. Für Leute wie Fritz und die Obrigkeit ist das klar. Eine Fortsetzung des Aufstands. Eine Bedrohung ihrer Macht.
Das Persönliche und Politische verschmilzt da total.
Genau. Sein persönliches Leid wird quasi zur Rechtfertigung für blutige Rache. Er schwört Rache und jagt die verbliebenen Angreifer erbarmungslos. Seine Rache wird fast zu einer Art legitimen militärischer Aktion im Kleinen, ein Mikrokosmos des großen Konflikts. Er tötet dabei sogar einen unbeteiligten, verwundeten Bauern namens Bernhard, der in einer Hütte gepflegt wird, und brennt die Hütte nieder. Ziemlich brutal.
Puh, ja. Und genau dieser Fritz, rachsüchtig, von Trauer zerfressen, der gerät jetzt mit Matthias aneinander. Matthias muss ihm im Auftrag seines Meisters Otto neue Stiefel zur Feste bringen. Und die passen nicht hundertprozentig.
Klassischer Auslöser.
Ja. Fritz nutzt das als Vorwand und demütigt Matthias öffentlich. Vor Zingara, vor anderen. Er tritt ihn sogar. Das ist für Matthias natürlich eine unglaubliche Schmach. Besonders vor Zingaras Augen.
Klar. Ehre war ja damals extrem wichtig.
Absolut. Und nicht lange danach stirbt Fritz. Unter ziemlich mysteriösen Umständen. Im Wald während einer Jagd.
Mysteriös, sagst du?
Ja, war es Mord? Die Erzählung lässt das geschickt offen. Eine Figur, die ein Motiv gehabt haben könnte. Prinz George von Baden. Der will Veronika heiraten. Und Fritz war da vielleicht im Weg. George war auch dabei, als Fritz starb. Angeblich ein Jagdunfall. Vom Pferd gefallen.
Aha. Sehr praktisch.
Allerdings. Aber Matthias war zur selben Zeit im selben Wald unterwegs. Vielleicht auf dem Weg zu Zingara. Und das Entscheidende. Seine Flöte wird in der Nähe von Fritz Leiche gefunden.
Oh, oh. Die Flöte?
Genau. Das sieht natürlich extrem schlecht aus für ihn. Er muss fliehen.
Diese Unklarheit über die Todesursache ist natürlich ein spannendes Element in der Erzählung. Aber für die Obrigkeit ist die Sache vermutlich klar, oder?
Ja, total.
Ein Adliger ist tot, ein Bürgerlicher war in der Nähe, hatte durch die Demütigung ein Motiv und ist geflohen. Die Flucht gilt quasi als Schuldeingeständnis.
Und die Flöte ist das perfekte Indiz.
Genau. Das sagt ja auch viel über die Ermittlungsmethoden damals. Oder vielleicht auch nur über die Suche nach einem Sündenbock. Es ging wohl weniger um Wahrheitssuche als darum, schnell einen Schuldigen zu präsentieren. Besonders wenn es um Konflikte zwischen Adel und Bürgertum ging.
Und Prinz Georg von Baden hatte sicher kein Interesse an genaueren Nachforschungen, kann man sich denken.
Wohl kaum.
Tja, und für Matthias beginnt dann eine echt harte Zeit. Eine richtige Odyssee. Er flieht aus Coburg, landet irgendwann in Erfurt. Die Quellen beschreiben sein Elend sehr, sehr eindringlich. Armut, Hunger. Er schlägt sich durch, schläft in Ruinen, muss betteln. Seine Sehnsucht nach Zingara und dieses Amulett, das sie ihm gegeben hat, das sind sein einziger Halt.
Und Erfurt selbst ist zu der Zeit ja auch ein faszinierender Ort. Eine Universitätsstadt, klar, aber eben auch ein brodelnder Kessel. Religiöse und soziale Spannungen überall. Luther hat ja dort studiert. Die Reformation hat tiefe Gräben gerissen. Es gibt dauernd Konflikte zwischen Katholiken und den neuen Protestanten. Und die soziale Not ist groß, wie Matthias das ja am eigenen Leib erfährt.
Er findet dann aber doch irgendwann Arbeit. Beim Schuhmachermeister Lorenz.
Ah, immerhin.
Ja, ein Glücksfall quasi. Ein gutherziger Mann, der selbst wirtschaftlich kämpft, aber Matthias aufnimmt.
Lorenz ist tiefgläubig, hört die Predigten von Peter Klinge, versucht nach Luthers Lehre zu leben, sieht aber auch die Ungerechtigkeiten um sich herum.
Ein Lichtblick in dunkler Zeit.
Ja. Und Zingara in Coburg. Sie wartet. Voller Angst, voller Ungewissheit. Die Hoffnung hält sie nur durch heimliche Briefe am Leben. Die überbringt ein Soldat namens Hans. Und dieser Hans ist auch eine interessante Figur.
Aha.
Ein erfahrener Soldat hat bei Frankenhausen gegen Münzer gekämpft. Sein Bruder Peter aber wurde später von Fritz von Jessen bei dessen Rachefeldzug getötet.
Oh, das ist ja kompliziert.
Und es wird noch komplizierter. Hans entwickelt nämlich auch Gefühle für Zingaras Mutter Christina. Er wird zum stillen Boten zwischen den Liebenden, steckt da aber selbst tief drin.
Das sind ja Verstrickungen.
Ja. Und nach 3 endlosen Jahren des Wartens fasst Matthias einen Entschluss. Er kehrt nach Coburg zurück.
Wirklich, nach allem?
Ja. Er will Zingara holen, vielleicht mit ihr fliehen. Aber der Plan geht natürlich schief. Er wird erkannt, verraten oder einfach unvorsichtig. Das bleibt unklar. Jedenfalls, er wird verhaftet und wegen Mordes an Fritz von Jessen angeklagt.
Und dieser Prozess, das kann man sich ja denken, das ist reine Formsache.
Absolut.
Die Quellen legen das ja auch nahe. Hier geht's nicht um Gerechtigkeit. Die Indizien werden passend gemacht, die Flöte am Tatort, seine Flucht.
Hm. Die sehnsüchtigen Briefe an Zingara, die deutet man als Beweis für Fluchtpläne und damit als Schuldeingeständnis.
Genau. Und Veronika, mittlerweile ja mit Prinz Georg von Baden verheiratet, die sagt gegen ihn aus. Vermutlich, um die wahren Umstände von Fritzes Tod und die Rolle ihres Mannes zu verschleiern.
Ein reiner Schauprozess.
Ja. Es geht darum, die adlige Ehre wiederherzustellen, ein Exempel zu statuieren. Die alte Ordnung gilt wieder. Rebellion auch nur im Verdacht wird vernichtet. Ganz klar.
Und es kommt noch schlimmer. Auch Zingara wird verhaftet.
Was? Warum das denn?
Mitwissenschaft. Beihilfe zur Flucht. So lautet die Anklage.
Unglaublich.
Im Gefängnis ist ihre einzige Verbindung zu Matthias dann die Musik. Er spielt in seiner Zelle auf seiner Flöte. Derselben Flöte. Und Zingara hört ihn. Durch die dicken Mauern. Ein letzter, ja, herzzerreißender Austausch, bevor das Ende kommt.
Puh.
Dann der Tag der Hinrichtung. Eine öffentliche Inszenierung. Macht, Abschreckung. Auf dem Coburger Marktplatz. Demselben Platz, wo schon die Bauern hingerichtet wurden. Die Quellen malen da ein düsteres Bild. Eine große Bühne, 4 Galgen. Der Adel ist da, um zuzusehen. Kurfürst Johann der Beständige, der Bruder des verstorbenen Friedrich, der thront da.
Natürlich.
Veronika und Prinz Georg sind ebenfalls anwesend. Der neue Priester Johann Langer bietet den Verurteilten geistlichen Beistand an. Matthias lehnt ab.
Kann man verstehen. Sein Glaube an die kirchliche Institution ist da wohl endgültig zerbrochen.
Vermutlich.
Solche öffentlichen Hinrichtungen waren ja typisch für die Zeit, ne? Das diente ja nicht nur der Strafe im heutigen Sinn, sondern vor allem der Abschreckung. Die Brutalität sollte die Macht der Herrschenden demonstrieren, jeden Gedanken an Widerstand im Keim ersticken. Das Urteil wird verlesen, Zingara und Matthias als Schuldige benannt.
Und dann das tragische, wirklich erschütternde Finale. Zingara und Matthias werden gemeinsam gehängt. Und in einem letzten, fast surreal wirkenden Akt stürmt Zingaras Mutter Christina auf die Bühne. Sie wirkt, ja, als hätte sie vor Schmerz den Verstand verloren.
Oh Gott.
Sie schnappt sich die Amulette Zingaras und das, welches Matthias von ihr bekommen hatte. Und mit diesen beiden Symbolen ihrer Liebe tanzt sie wie im Wahn vor der gaffenden Menge. Unter den Galgen. Ein Bild des Protests, der Trauer, des Wahnsinns angesichts dieser unerträglichen Realität. Das lässt einen echt nicht mehr los, ne?
Nein, absolut nicht.
Puh, was für eine Geschichte. Sie zeigt uns so, ja, so brutal ehrlich, wie individuelle Schicksale, wie Liebe, wie Hoffnung von den großen Mühlen der Geschichte zermahlen werden können. Von sozialer Ungerechtigkeit, religiösem Eifer und diesen endlosen, zerstörerischen Kreisläufen der Rache. Zingara und Matthias, 2 junge Menschen, gefangen und letztlich zerbrochen in einer Zeit gewaltiger Umbrüche.
Absolut. Ihre Geschichte, so wie die Quellen sie uns darstellen, die wirft ja fundamentale Fragen auf. Sie legt schonungslos offen, wie schnell individuelle Leben in solchen Zeiten zu Schachfiguren werden. Besonders, wenn man zum falschen Stand gehört. Wie schnell man zum Opfer von Umständen wird, die man null kontrollieren kann. Sei es die Willkür eines Adligen, die Nachwehen eines Aufstands oder eben die religiösen Verwerfungen.
Ja.
Der Preis für diese politischen und religiösen Konflikte, der war immens. Und er wurde meist von den einfachen Leuten bezahlt.
Und das bringt uns vielleicht zu einem letzten Gedanken für euch, die ihr zuhört. Wenn die Gesellschaft so tief gespalten ist, wenn Konflikte und Gewalt den Alltag prägen, wo liegt dann eigentlich die persönliche Loyalität? Kann Liebe, so stark sie auch sein mag, kann die Brutalität ihrer Zeit wirklich überwinden? Oder wird sie unweigerlich von ihr geformt und am Ende vielleicht doch zerbrochen, so wie bei Zingara und Matthias?
Eine gute Frage zum Nachdenken.
Ja, denk mal drüber nach. Bis zur nächsten Runde.
Bis dann.